The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 20. Mai. Es ist das dritte Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin gewesen, seit Trump seine zweite Amtszeit begonnen hat. In der Mythologie wird der Zahl 3 eine magische Bedeutung zugeschrieben. Sie steht dort für den Beginn einer neuen Ordnung. In der realen Welt sind Putin und Trump Unordnungsbringer. Der russische Diktator hat durch seinen Überfall auf die Ukraine mit der Nachkriegsweltordnung gebrochen und der amerikanische Präsident hat die Werteordnung des westlichen Bündnisses zerlegt. Und diese beiden Unfriedensstifter sind nun die Protagonisten in dem Weltenstück Frieden in der Ukraine. Ein Drama in 3 Telefonakten. Erster Telefonakt.
I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see people stop getting killed.
Wir hören Donald Trump am 12. Februar 2025.
No, we had a great call and it lasted for a long time, over an hour. This morning, I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace.
Auf einem guten Weg zum Frieden, so fasst er das erste Telefonat mit Putin seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus zusammen. Dieses Telefongespräch bedeutete eine doppelte Zäsur. Zum einen hatten die USA nach dem Überfall Putins auf die Ukraine die Strategie gefahren, Russland international zu isolieren, um Moskau in eine Position zu zwingen, bei möglichen Verhandlungen Zugeständnisse machen zu müssen. Zum anderen standen die USA fest an der Seite der europäischen Staaten, die Kiew mit Waffen und Geld unterstützen. Nun aber gibt Trump die Ukraine und obendrauf noch das amerikanische Sicherheitsversprechen an Europa preis. Ihren Friedensplan hatte die US-Regierung noch vor dem Telefonat verkündet. Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt, Europa ist weitgehend alleine in der Pflicht, Kiew zu unterstützen sowie einen möglichen Waffenstillstand abzusichern und die Rückeroberung der seit 2014 durch Russland annektierten Gebiete ist unwahrscheinlich. Putin macht in dem Gespräch deutlich, so teilt es der Kreml anschließend mit, Moskau besteht auf die Beseitigung der Ursachen, die den Angriff auf die Ukraine erst erforderlich gemacht hätten. Das Streben der Ukraine in die NATO und die Unterdrückung der dort lebenden russischsprachigen Minderheit. Zweiter Telefonakt.
We want to get it over with. Look, we're doing this. There are no Americans involved. There could be if we end up in World War III over this, which is so ridiculous. But, you know, strange things happen. And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things also.
So Trump nach dem erneuten Telefongespräch mit Putin am 18. März. Knapp 3 Wochen zuvor hatte Trump den ukrainischen Präsidenten Zelensky im Weißen Haus erst abgekanzelt, ihn zum eigentlichen Aggressor in diesem Krieg erklärt und dann vor die Tür gesetzt. Für Putin ideale Gesprächsvoraussetzungen, ein amerikanischer Präsident, der russischen Propagandatext spricht. Trump hatte mit der Absicht zum Telefonhörer gegriffen, einen sofortigen 30-tägigen Waffenstillstand zu erreichen. Ergebnis des Gesprächs war dann eine sofortige Feuerpause für Energie- und Infrastrukturgebäude und das Einvernehmen, so Trump, dass wir schnell auf eine vollständige Waffenruhe hinarbeiten und letztendlich diesen schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden werden. Der Kreml hingegen lässt verlauten, Putin habe deutlich gemacht, dass die Einstellung jeglicher Militärhilfe für die Ukraine eine Voraussetzung für eine Lösung des Konflikts sei. Was die vereinbarte Feuerpause auf Infrastrukturziele angeht, sie war nur Schall. Der Rauch über Gaswerken und Fabriken stieg weiter auf. Dritter Telefonakt.
And I wish him all the best. I think he's the right guy to negotiate for the country and I'm excited about it.
Das sagte Vizepräsident J.D. Vance kurz vor dem gestrigen Telefonat zwischen Trump und Putin. Dieses dritte Telefonat sollte endlich den sofortigen Waffenstillstand bringen. Doch der wird vorerst nicht kommen. Stattdessen kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an, Russland und die Ukraine werden umgehend Verhandlungen über einen Waffenstillstand und was noch wichtiger ist, ein Ende des Krieges aufnehmen. Istanbul Reloaded, dieses Mal aber im Vatikan. Den hat zumindest Trump als Ort für die Verhandlungen vorgeschlagen, weil man sich dort sehr interessiert gezeigt habe, Gastgeber solcher Gespräche zu sein. Trump ist Meister darin, Niederlagen in Worte zu verpacken, die sie wie einen Durchbruch klingen lassen. Und Putin ist meisterhaft, seine Worte so zu wählen, dass er Trump nicht desavouiert und trotzdem deutlich wird, dass er, Putin, der Taktgeber dieser Gespräche ist. So erklärte der Kreml-Chef nach dem Telefonat, der Austausch sei sehr nützlich gewesen. Er und Trump seien übereingekommen, dass Russland und die Ukraine an Memoranden über einen möglichen Friedensvertrag arbeiten sollten. Dabei solle es auch um eine Waffenruhe gehen, für den Fall, dass bestimmte Vereinbarungen erzielt werden. Im Klartext heißt das, der Krieg geht weiter. Und wann er endet, das entscheidet Putin. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Moritz Schularik erklärt, warum Deutschland bald sehr viel mehr Energie braucht.
Wir werden überrascht sein davon, wie viel mehr Energie wir für Datenzentren, für künstliche Intelligenz und entsprechende Anwendungen brauchen werden. Und das steckt leider noch nicht in den Plänen.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat neue Informationen aus der amerikanischen Notenbank. Außerdem gedenken wir der Normierung der Welt vor 150 Jahren und wir schauen uns die Füße von Barbie mal ganz genau an.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das Bundesfinanzministerium zu einem Investitionsministerium machen.
Lars Klingbeil, der neue Herrscher über das Staatssäckel, will als SPD-Finanzminister Deutschland mittels Investitionen wieder in die Spur bringen.
500 Milliarden Sondervermögen, die Ausnahme von der Schuldenbremse für Sicherheit und Verteidigung sind dafür eine gute Grundlage.
Er weiß, im dritten Jahr wirtschaftlicher Stagnation muss etwas passieren und die neue Regierung wird daran gemessen werden, ob ihr das gelingt.
Klar ist aber auch, Tempo zählt.
Was sind die großen finanzpolitischen Baustellen in Deutschland? Das bespreche ich mit Professor Moritz Schularik. Er ist Ökonom und Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Zuletzt konzipierte er zusammen mit seinen Kollegen Clemens Fuest, Michael Hüter und Jens Südekum für Schwarz-Rot das Mega-Finanzpaket. Das ermöglicht die weitgehende Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse sowie ein Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro. Wo investiert und wo gespart werden muss, das hören wir jetzt. Guten Morgen, Herr Schularik.
Guten Morgen.
Herr Schularik, die neue Regierung will ja bis zum 25. Juni den Haushaltsplan für 2025 und die Eckpunkte für den Haushalt 2026 vorstellen. Und der Bundesfinanzminister selbst spricht von einem hohen Konsolidierungsdruck. Und der ist ja durch niedrigere Steuereinnahmen als geplant noch gestiegen. Wo sehen Sie denn die größten Konsolidierungsmöglichkeiten? Also was sollte Schwarz-Rot jetzt sparen?
Naja, wir haben leider in dem Koalitionsvertrag die Bereiche, in denen wir am meisten sparen könnten, gar nicht so richtig erwähnt. Also die Sozialversicherungssysteme, da sind die Reformen gerade auch im Interesse der jüngeren Generation sehr groß. Wir haben sicherlich Möglichkeiten auch, wir haben ja auch viel gesprochen über Dinge wie Bürgergeld, Wohngeld, da Dinge zusammenzuführen, dadurch einzusparen. Wir haben im Bereich von Subventionen, ja, aber denken Sie dran, die Subventionen des einen sind die Steuererleichterung des anderen, sicherlich Optionen, aber dann steht dann sowas wie Agrardiesel auch wieder im Koalitionsvertrag und dann will man sogar die Steuern für Restaurantbesuche unter Umständen senken. Also das ist ein Kessel Buntes auch in diesem Vertrag und muss mal gucken, ich hoffe, die ziehen die richtigen Dinge daraus.
Es sind ja jetzt die ersten 100 Tage, die begonnen haben. Was sind die Maßnahmen, die in diesen 100 Tagen auf jeden Fall auf den Weg gebracht werden sollten?
Also ich denke, Friedrich Merz hat das Richtige jetzt gemacht in den letzten Tagen, nämlich die Sicherheitspolitik und die Außenpolitik in den Vordergrund zu stellen. Und das heißt nicht, dass das keine wirtschaftspolitischen Themen ersten Ranges sind, sondern im Gegenteil, wenn wir gerade bei der Frage von Verteidigungsfähigkeit und Investitionen in unsere Sicherheit und unsere Freiheit, geht es letztlich um Hochtechnologiefragen. Es geht darum, dass wir unseren Rückstand gegenüber den anderen Ländern auch im Technologiebereich aufholen. Ich sag's mal so konkret, wie es geht. Wir werden in Europa nur so sicher leben können, wie unsere Technologie mit der Technologie anderer Länder mithalten kann. Wenn wir nicht die künstliche Intelligenz haben, die so gut ist wie die der Amerikaner und der Chinesen und anderer, dann fliegen unsere Drohnen nicht so gut und sind nicht so intelligent. Wenn wir nicht die gleiche Satellitenkommunikation haben wie Starlink, bleiben wir abhängig und so weiter und so fort. Die große andere Frage ist die Energie. Und die hat im Übrigen auch damit zu tun, denn gerade wenn wir an die KI denken und wenn wir da mitspielen wollen in der Champions League, sage ich mal, dann brauchen wir viel mehr Energie, als wir sie bisher eingeplant haben. Und wir brauchen sie auch zu Preisen, die international wettbewerbsfähig sind.
Ist da die Gaswerkkraftstrategie der neuen Bundeswirtschaftsministerin, die ja gesagt hat, wir müssen die Kapazitäten massiv erhöhen und neue Gaskraftwerke bauen und das sehr, sehr schnell. Ist das der richtige Weg?
Ich finde das ganz gut, was da passiert. Das ist jetzt etwas, was kurzfristig notwendig ist. Da geht es ja wirklich auch um die nächsten 15 Jahre, dass wir relativ zu diesem Boom bei den Erneuerbaren, gegen den ja, glaube ich, keiner was hat, die Kapazitäten haben, um das Netz abzudecken. Wo ich mir große Sorgen mache, ist, dass das, was wir an Planungen für den Gesamtenergieverbrauch in Deutschland haben, in den nächsten 20 Jahren viel zu pessimistisch ist. Also wir werden überrascht sein davon, wie viel mehr Energie wir für Datenzentren, für künstliche Intelligenz und entsprechende Anwendungen brauchen werden. Und das steckt leider noch nicht in den Plänen. Da bin ich mir sicher, dass Frau Reiche das auf dem Schirm hat und das auch aktualisieren wird. Aber da kommen noch sehr viel größere Aufgaben auf uns zu, als das, was wir bisher in den Plänen haben.
Was heißt das konkret?
Das heißt, wir werden uns meines Erachtens sehr konkret Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Energieproduktion in Deutschland über das, was bisher in den Plänen des Wirtschafts- und Energieministeriums steht, erweitern, also zusätzliche Kapazitäten schaffen. Das kann konkret
noch mehr Gaskraftwerke?
Also es ist, glaube ich, klar, auch jetzt jenseits jeder ideologischen Brillen, wenn die so viel Erneuerbare wie geht, die sind billig und wenn die Sonne scheint und der Wind weht, kann nichts mit denen konkurrieren. Aber wir haben halt das Problem, es scheint nicht immer die Sonne und es weht nicht immer der Wind. Das ist, glaube ich, allen klar. Die Kosten von künstlicher Intelligenz werden langfristig, mittelfristig den Kosten von Energienutzung entsprechen. Die Software, die Algorithmen, die Modelle, die dahinter liegen, sind, die werden auch immer mehr sozusagen zum öffentlichen Gut und sind ja teilweise auch jetzt schon Open Source. Worauf es dann ankommen wird, ist wie groß, welche Anwendung kann man fahren, wie viel Energie hat man zur Verfügung und damit auch zu welchen Kosten, um das für alle Bereiche der Wirtschaft nutzbar zu machen. Und da sind wir in Deutschland und auch in Europa noch nicht da, dass wir, weil wir diesen KI-Boom auch verschlafen haben, dass wir die entsprechenden Kapazitäten überhaupt planen. Das kann, und ich werde total offen, das kann auch heißen, dass man wie in den USA auf kleinere Nuklearreaktoren setzt, die in bestimmten Bereichen und Regionen Kapazitäten schaffen. Ganz klar ist für mich, Technologie ist die Antwort auf die ganz großen Probleme, die wir da haben.
Lassen Sie uns noch mal auf einen anderen Bereich gucken, wo Deutschland großen Reformdruck hat und ganz große Probleme. Das sind die sozialen Sicherungssysteme. Die Lohnnebenkosten, die liegen jetzt schon mit mehr als 42% auf Rekordniveau. Und die Regierung hat zum Beispiel gerade den Bundeszuschuss für die gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von 800 Millionen Euro vorziehen müssen. Und die Bundesgesundheitsministerin sagt, die Lage sei dramatischer als angenommen. Was kann die Regierung denn unternehmen, damit die Lohnnebenkosten im kommenden Jahr nicht noch weiter steigen und ja auch den Effekt der geplanten steuerlichen Entlastungen für Unternehmen wieder dämpfen?
Ja, lassen Sie uns vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurück machen.
Ja.
Was jetzt einfach reinschlägt, ist das, was wir seit zwei Jahrzehnten besprochen haben, das ist die Demografie. Und es wird bei allen sozialen Sicherungssystemen von Jahr zu Jahr jetzt wird der Druck höher. Bei der Rentenversicherung ist klar, da hat man immer diese beiden Stellschrauben. Man kann die Beitragssätze erhöhen oder das Rentenniveau senken oder anpassen. Insofern ist das immer ein bisschen kompliziert und man hat immer auch irgendwie einen Weg da, aus politischer Sicht das so ein bisschen zu verstecken, was jetzt eigentlich gerade passiert. Aber klar ist, wir haben das, was wir seit 20, 30 Jahren wissen, dass die Demografie gnadenlos zuschlagen wird. Da haben wir gerade bei der Rentenversicherung geschlafen. Wir hätten vor 30 Jahren eine kapitalgedeckte Säule einführen müssen und zwar mit in großem Umfang. Und jetzt haben wir die ersten Babyschritte ja noch in der Ampel auch versucht auf den Weg zu bringen. Aber das ist jetzt alles sehr spät und wird die Kosten dieser Umstellung für gerade jetzt für die nächste Generation in Rente gehen nochmal erhöhen.
So, das Mittel der Wahl der Ampel ist ja erstmal, wir gründen Kommissionen, lagern das Problem aus. Diese Kommissionen müssen erstmal besetzt werden, dann müssen die arbeiten. Vor 2027 gibt es keine Ergebnisse. Aus diesen Ergebnissen müssen dann aber auch noch Gesetze entworfen werden. Also der akute Handlungsdruck, der ja da ist, der spiegelt sich nicht in den Regierungsplänen wider.
Das Problem an der Strategie jetzt der neuen Koalition ist, ich kann das nachvollziehen und ich denke auch, wir brauchen erstmal unbedingt eine handlungsfähige Regierung auch aus außen- und sicherheitspolitischen Gründen auf die Beine stellen. Und wenn man dann den Kompromiss macht, man vertagt diese strittigen Sozialsachen und setzt erstmal Kommissionen ein, kann man das mal machen. Für, wie Sie sagen, für 2 Jahre oder so, aber dann muss irgendetwas passieren. Denn was im Hintergrund gegen uns läuft, ist, die Alten werden immer zahlreicher und der Anreiz für die Politik, etwas zu machen, was nicht im Interesse der Alten ist, fällt mit jedem Jahr. Also wir laufen sozusagen in eine riesige, auch demokratische Falle, dass es ja die älteren Jahrgänge sind, die zum einen fleißig zur Wahlurne gehen, auch viel Zeit haben, Briefe an ihre Abgeordneten zu schreiben und damit die junge Generation immer weniger Gehör findet und deren Interessen immer mehr unter die Räder kommen. Und das ist natürlich dann für die Zukunftsfähigkeit des Landes ein Riesenproblem.
Was kann man aber jetzt kurzfristig tun, um zu verhindern, dass die Lohnnebenkosten noch weiter nach oben schießen?
Ich würde sehr große Sorgen haben, wenn wir jetzt den Steuerzuschuss zu den Sozialversicherungssystemen weiter erhöhen. Annähernd jeder dritte Euro, also etwas zwischen jedem vierten und jedem dritten Euro, den der Bund als Steuereinnahmen hat, geht in den Zuschuss zur Rentenversicherung. Was muss man eigentlich mehr über die Zukunftsorientierung eines Landes und eines Staatshaushalts wissen als diese Statistik? Und alles, was jetzt in die Richtung geht, dass wir diesen diversen Kassen, die da Zuschüsse liefern, um das System sozusagen immer wieder zu flicken, wenn irgendwo am Deich das Wasser durchkommt, immer wieder einen Sandsack rauflegt, das jetzt noch weiter zu verfolgen, wäre, glaube ich, die falsche Richtung. Sondern ich glaube, man muss auch ehrlich sein und sagen, wir müssen verhindern, dass die Beiträge weiter steigen und damit die Arbeitskosten in Deutschland steigen. Und dann wir in diesem Jahr sind unsere Renten um 3,75% ungefähr gestiegen. Das ist das Einzige in Deutschland, was in diesem Jahr um 3,75% wächst, sind die Renten. Auch das ist so eine Statistik. Ja, wir sind im dritten Jahr der Stagnation und gönnen uns Rentenzuwachs von annähernd 4%. Also ich glaube, da muss man einfach jetzt ehrlich sein und sagen, wir werden maximal nach vorne gehen, den Lebensstandard auf dem aktuellen Niveau einfrieren können. Es wird Inflationsausgleiche geben, aber keine Zuwächse mehr bei den Renten. Also das Entkoppeln der Rente von der Produktivitätsentwicklung. Ja.
Wir werden sehen, wozu die schwarz-rote Koalition in den nächsten 100 Tagen und in diesem Jahr die Kraft findet. Herr Schularik, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß auch heute Morgen unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, ein Mitglied der US-Notenbank geht davon aus, dass die Zinssätze im restlichen Jahr nur noch einmal sinken werden. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Einschätzung, dass die US-Notenbank in diesem Jahr nur noch einmal die Zinsen senken wird, spiegelt die aktuelle Unsicherheit wider. Raphael Bostic von der Atlanta Fed sieht vor allem die höheren Zölle als Problem. Diese treiben die Preise stärker nach oben als erwartet und sorgen dafür, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher wieder steigen. Das macht die Geldpolitik für die Fed jetzt schwieriger, denn sie will ja nicht zu früh lockern und damit die Inflation wieder anheizen. Bostic betont, dass es Zeit brauche, um zu sehen, wie sich die Zölle und andere Faktoren auf die Wirtschaft auswirken. Deshalb rechnet er mit einer eher vorsichtigeren Haltung der Notenbank und nur noch einer Zinssenkung in diesem Jahr. Für Anleger heißt das, dass die Hoffnung auf schnelle und mehrere Zinssenkungen gedämpft ist. Die Fed bleibt also auf einem Kurs des Abwartens und Beobachtens. Es ist auch irgendwo ein Balanceakt zwischen Inflationsbekämpfung und der Sorge vor einer möglichen Rezession.
Und Anne, jetzt sag uns doch noch, wie die Wall Street in die Woche gestartet ist.
Ja, die Wall Street ist tatsächlich mit leichten Gewinnen in die Woche gestartet. Trotz der Herabstufung des US-Kreditratings durch Moody's konnten sich die wichtigen Indizes stabil halten. Der S&P 500 hat minimal zugelegt und damit seine Gewinnserie auf 6 Tage ausgebaut. Auch der Dow Jones und die Nasdaq schlossen leicht im Plus. Zwischenzeitlich sah es aber an den Märkten deutlich unruhiger aus. Nach dem Moody's Downgrade stiegen die Renditen für US-Staatsanleihen zunächst kräftig an, was die Aktienkurse unter Druck setzte. Im Tagesverlauf haben sich die Anleiherenditen aber wieder beruhigt und die Verluste wurden aufgeholt. Die Anleger scheinen die Herabstufung also gelassen zu nehmen, da viele die Risiken rund um die US-Staatsverschuldung bereits auf dem Schirm hatten. Im Fokus bleiben aber weiterhin die Entwicklung der Zinsen, die Auswirkung der neuen Zölle und die anstehenden Unternehmenszahlen. Insgesamt also ein ruhiger, aber durchaus spannender Wochenauftakt an der Wall Street.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Maßeinheiten Kilometer, Meter und Zentimeter für uns eine Selbstverständlichkeit sind. Die Körpergröße steht im Personalausweis, mit dem Zollstock vermessen wir die Wand, wenn wir etwas aufhängen wollen, und die Navigations-App unseres Vertrauens zeigt uns präzise an, wie weit es von A nach B ist. Dass wir die Welt und alles, was uns umgibt, so genau vermessen können, ist allerdings alles andere als selbstverständlich. Denn genau heute, am 20. Mai, jährt sich zum 150. Mal der Abschluss des Internationalen Vertrags über das Metermaß, der sogenannten Meterkonvention. Wie viele unterschiedliche Arten des Messens es zuvor gab, das hat ARD-Moderator Ralf Kaspers in der Sendung Quarks ganz anschaulich erklärt.
Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin 6 Fuß und 3 Inch groß oder 3,14 rheinländische Ellen oder 1,01 Klafter oder 2,7 Arschin oder eben 1,92 Meter. Ja, es gibt und gab sehr viele unterschiedliche Maße.
Die Meterkonvention beendete die babylonische Maßverwirrung und legte den Grundstein für die einheitliche Verwendung von Maßeinheiten. Sie führte zur Gründung des Internationalen Büros für Maß und Gewicht, das bis heute weltweit Standards verwaltet und weiterentwickelt. Die Einführung des metrischen Systems war ein Meilenstein, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Meilenstein für Wissenschaft, Technik und internationalen Handel. Damals unterzeichneten 17 Staaten den Vertrag, darunter Deutschland, Frankreich und Russland. Mittlerweile sind 64 Staaten Mitglieder der Meterkonvention. Seit 1960 gilt das internationale Einheitssystem SI als weltweiter Standard für Maßeinheiten, ergänzend zur bestehenden Meterkonvention. Doch nicht jedes Land macht mit. Die USA halten weiterhin an ihrem eigenen System fest.
While nearly the entire world has adopted the International Metric System of Measurement, the United States still relies on a system of measurements based on the sizes of thumbs, feet and leaps. So why doesn't the US use the metric system?
Obwohl dort das metrische System seit 1866 gesetzlich erlaubt ist und 1975 sogar als bevorzugtes System für Wissenschaft und Handel empfohlen wurde, blieb die vollständige Umstellung aus. Gründe dafür sind wirtschaftliche Interessen, kulturelle Prägung und die enormen Kosten, die eine landesweite Umstellung mit sich bringen würde. Deshalb wird dort drüben bis heute in Fuß, Meilen und Zoll gemessen. Und was kann schon passieren, wenn man sich weltweit bei den Einheiten nicht ganz einig ist? Nun ja, zum Beispiel eine Raumsonde im Wert von 200 Millionen Dollar kann in den Weiten des Weltalls verloren gehen. So geschehen im Jahr 1999, als die NASA den Mars Climate Orbiter verlor, weil zwei Teams unterschiedliche Einheitensysteme benutzten. Das eine rechnete in metrischen Newton, das andere in amerikanischen Pfundkräften. Das Ergebnis? Die Sonde trat zu tief in die Marsatmosphäre ein und verglühte. Ein kostspieliger Fehler, der in die Geschichte der Raumfahrt einging. Immerhin war man sich am Ende einig, wie viel 200 Millionen Dollar sind.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass immer mehr Barbies bodenständiger werden. In ihrer Geburtsstunde dominierte der Stiletto. Doch heute setzt Barbie zunehmend auf Sneakers. Das belegt eine aktuelle Studie der Monash University bei Melbourne. Seit ihrer Einführung 1959 galt Barbie als Inbegriff von Weiblichkeit. Glänzendes Haar, schmale Taille, lange Beine. Und natürlich stets bereit, in ihre Pumps zu schlüpfen. Flache Füße? Undenkbar. So auch im Barbie-Film von 2023 inszeniert, als die Protagonistin entsetzt feststellt:
My feet, my heels are on the ground. I'm no longer on tiptoes.
That's okay, let me see.
Flat feet!
Damals wie heute verkörpert Barbie die weiblichen Schönheitsideale. Und denen allzeit gerecht zu werden, das bedeutet Druck. Selbst für eine Puppe aus Plastik, die im Film lebendig wird.
It is literally impossible to be a woman. You have to be a boss, but you can't be mean.
You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people.
I'm just so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people will like us.
Mit Barbie ist es ein wenig wie mit Goethes Zauberlehrling. Die gerufenen Geister wird nur der Meister wieder los. Und so arbeitet nun der Barbie-Hersteller Mattel daran, den selbst geschaffenen Barbie-Perfektionismus zu entperfektionieren. Es sei das Ziel, dass sich jedes Kind in einer Barbie wiederfinden könne. Daher haben sie die Vielfalt an Hautfarben, Haarfarben, Körpertypen bis hin zu Fußpositionen erweitert. Die Forschenden aus Melbourne analysierten die Fußhaltung von fast 3000 Barbies aus den Jahren 1959 bis 2024. Mit einem klaren Ergebnis. Barbie ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Zahl der Puppen mit flachen Füßen ist kontinuierlich gestiegen. Heute haben nur noch rund 40% der Modelle gespitzte Zehen für High Heels. Mir war bei meiner Barbie damals in meinen Mädchenjahren die Fußhaltung egal. Was mir nicht egal war, das war Ken. Den empfand ich als störendes Beiwerk, weshalb ich meine Barbie zu einer geschieden lebenden Frau erklärte. Heute weiß ich, dass auch Ken wichtig ist. Vorausgesetzt, er ist der Richtige. Oder wie Goethe über seine Geschlechtsgenossen sagte, man kann nicht immer ein Held sein, aber man kann immer ein Mann sein.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
You see, man made the car to take us over the road. Trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. Man thinks about little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything he can, you know that man makes money to buy from other men. But this is